Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und zwar an die Knöpfe und ans Mikrofon dran, ganz genau, Gott zum Gruße, völlig egal welcher von denen. Erinnert ihr euch noch an Jerks, diese so großartig grenzwertige Bastard-Comedy-Serie von und mit Christian Ulmen und Fari Yardim? Startet diese Woche in die zweite Staffel und wir beide, also ihr und ich, gehen heute in der Sendung den Macher und Mastermind Christian Ulmen besuchen. Außerdem gucken wir zusammen ins Kino in Unsane, den neuen Psychothriller von Oceans 11, 12 and 13 Regisseur Steven Soderbergh, der diesen Thriller ausschließlich mit Handykameras gedreht hat. Sieht, sagen wir mal, speziell aus. Und wollten wir mehr drüber wissen, deshalb hole ich uns Hauptdarstellerin Claire Foy ans Telefon. Und Anna Wollner ist losgezogen, um Soderbergh persönlich zu diesem Experiment zu befragen. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, verschieben wir aus aktuellem Anlass auf kommende Woche. Wer darauf gewartet hat, bitte noch eine Woche weiter warten. Aber geht da bitte gerne jetzt trotzdem ab Donnerstag schon mal rein. Der ist wirklich so schön geworden. Nächste Woche sprechen wir dann darüber mit Regisseur Dennis Gansel und Hauptdarsteller Henning Baum. Also auf die Plätze, fertig, los. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Der zieht alle runter mit seiner Fresse.
Der hat diesen Film gemacht mit Maria, du schmeckst nicht.
Ah, ja, jetzt weiß ich. Okay, alles klar.
Christian kann Emily nicht richtig lecken.
Du bist auch ein bisschen so ein Comedian, kann das sein?
Deswegen ist das Fernsehen auch, glaube ich, so schlecht.
Ja,
ne?
Ja, deswegen ist das Fernsehen auch so schlecht, glaube ich. Ich habe eben schon gefragt, wer sich erinnern kann und ich hoffe, die meisten von euch. Denn selten vorher und auch eigentlich nicht seitdem, also seit dem einen Jahr, das in der Zwischenzeit vergangen ist, war eine deutsche Comedy-Serie so lustig wie diese hier. Jerks, letztes Jahr die erste Staffel, diese Woche Donnerstag, also übermorgen, kommt die zweite raus. Wieder zuerst auf Maxdome und danach dann im Fernsehen bei Pro7. Gemacht hat diese Hölle. Ausgeburt des Anus schwarzen Humors wieder Christian Ulmen. Er spielt auch neben Fari Yardim wieder eine der zwei Hauptrollen. Das Konzept im Original aus Dänemark übrigens ist extrem simpel. Christian und Fari spielen sich selbst und nehmen dabei alles an Alltagssituationen quer, wobei man sich in Sachen Promi-Status, peinlichem Danebenbenehmen und Fremdscham kopfüber in den randvollen Fettnapf stürzen kann. Beide haben in der Serie Freundinnen, die Schauspielerinnen Emily Cox und Feline Rogan, die ebenfalls sich selbst spielen. Nur sind es halt jetzt nicht die echten Lebensgefährtinnen der beiden, sondern dann schon die Serienfreundinnen. Gerne mit den beiden bringen sich Fari und Christian permanent gegenseitig von einer hochnotpeinlichen Situation in die nächste. Die Dialoge sind dabei immer improvisiert und das Ganze schon extrem derbe, auch schon mal aus der biberbunten Fäkalhumor-Schublade. Aber durch Christian Ulmen und Fari Yardim eben auf so hohem künstlerischen, sprachlichen und auch charmanten Niveau am Ende, dass man sich weghaut vor Lachen, während man gleichzeitig die Hände überm Kopf zusammenschlägt. So. Herr Ulmen hat zum Gespräch über Staffel 2 eingeladen, da habe ich gerne für uns alle zugesagt, also packt bitte nur das Nötigste ein, wir fahren nur kurz die Bundesallee runter zum Bahnhof Zoo, da in der Nähe wartet Christian im Hotel und da treffen wir uns gleich wieder.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Film, irgendwo hoch über Berlin in so einem...
Es geht höher eigentlich.
Es geht ein bisschen.
Nicht so wahnsinnig hoch. Nein. Eigentlich auf Augenhöhe mit dem fünften Stock vom Mercedes-Hochhaus.
Wollte ich gerade sagen, wenn man da jetzt rüber guckt, also wir hätten auch, wir hätten noch höher
wir
sitzen
hätten
können.
Wir hätten höher sitzen können.
Aber man muss ja auch steigerungsfähig bleiben.
So ist, ne? Es. Also es ist noch Luft nach oben. Ne?
Wenn wir sagen, pro Staffel ein Stockwerk, Christian, dann sind wir irgendwann, hocken wir da oben in diesem.
Nee, dann müssen wir irgendwann ins Waldorf noch nehmen.
Dann müssen wir ins Waldorf rüber, ganz genau. Zentrale Frage zu Beginn ist natürlich... Was machen wir jetzt? Weil wir wären ja, eigentlich wären wir jetzt ja zu dritt.
Das,
ne?
Stimmt, ja.
Aber Fari hat nun mal seit heute Morgen diesen unangenehmen, beißenden, krampfartigen Durchfall und kommt halt nicht vom Klo.
So ist es. Ja, es sind halt noch Kinderkrankheiten. Der Fari ist ja noch ein ganz junger Geselle. Das darf man immer nicht vergessen, dass der Fari noch so jung ist. Er ist erst Ende 30. Mhm. Und da hast du halt, da hat er noch so Mumps, Röteln, Masern, glaube ich, hat er noch vor sich. Und wenn wir mit den, jetzt sind es gerade die Windpocken, und die führen auch zu Durchfall. Und wenn wir das hinter uns haben, dann glaube ich, dann klappt das auch mit den Presseterminen und Fari.
So lange freuen wir uns über dich, Christian Ulmen. Zweite Staffel ja. Jerks. Bei der ersten haben wir gesprochen und das sehr gefeiert, was ihr da gemacht habt. Ich habe mal überlegt, mit was das, was ihr da so macht in Jerks, überhaupt vergleichbar ist. Und das Einzige, was es ja gibt, was so ein bisschen ähnlich ist, ist halt Pastewka, ne? Also ein Comedian, der sich selber spielt in seiner Serie und da auch auf Kollegen trifft, die sich selber spielen. Wenn man das jetzt aber mal so humormäßig vergleicht miteinander, dann ist bei Pastewka der Humor eher so Blümchensex bei Licht aus unter der Bettdecke. Und euer Humor bei Jerks ist ja mehr so uneingefetteter SM-Arschfick bei Neonlicht.
Ja, das hast du, glaube ich, ganz treffend beschrieben.
Mhm. In der zweiten Staffel musstet ihr irgendwie noch eine Steigerung finden zur ersten Staffel. Du kommst jetzt gerade aus dem Schnitt, sitzt augenringig neben mir. Ist euch das gelungen?
Es war ehrlich gesagt gar nicht der Anspruch, etwas zu toppen. Davon habe ich mich schnell befreit, von diesem Druck. Weil das muss gar nicht im Wettbewerb stehen. Ne? Also natürlich ist das Thema Scham und die seelische Qual der Peinlichkeit. Aber das muss nicht, ist kein Krassheitswettbewerb. Ne? Also wir müssen nicht in jeder Folge krasser und noch derber werden als in der Folge davor. Sondern es war durchaus auch Ziel, eine Serie zu machen, in der man die Figuren verstehen kann, in der man die Figuren auch mag. Und umso peinlicher sind dann die Momente, in denen es im wahrsten Sinne in die Hose geht. Ich glaube, dass wir sozusagen anschließen können an die zweite Staffel und dass wir uns sehr oft sehr schämen. Aber so ein Krassheitswettbewerb soll Jerks eigentlich nicht sein.
Ab Donnerstag lauft ihr wieder bei Maxdome, danach dann bei ProSieben. Das hat sich nicht verändert zur ersten Staffel.
Ja.
Musstet ihr trotzdem irgendwie nochmal pitchen? Also musstet ihr mit eurem Inhalt nochmal wohin gehen und euch irgendwie sowas wie ein Herrgott, dann macht halt abholen? Oder konntet ihr wirklich einfach machen und habt hinterher gesagt, so, hier ist fertig, nehmt oder sterbt?
Wir haben wirklich riesiges Glück mit der Redaktion. Das ist selten. Wir haben Redakteure, die kommen über ProSieben und übernehmen dann sozusagen die redaktionelle Betreuung auch für Maxdome. Und die haben den Mut, uns in Ruhe zu lassen. Und das machen sie nicht, weil sie es sich einfach machen, sondern weil es nicht anders geht, wenn du eine Serie in Auftrag gibst, die improvisiert ist. Natürlich gibt es vorher Plots, Handlungsstränge und die besprechen wir auch zusammen. Aber wenn es dann heißt, ihr geht jetzt los und lasst die Kamera einfach den ganzen Tag laufen, dann kann ja alles dabei passieren. Und die Serien weichen von den Büchern stark ab. Und dann gibt es eine Endabnahme, das heißt, wenn wir es fertig geschnitten haben, treffen wir uns wieder mit der Redaktion.
Mit einem schwitzenden Redakteur?
Ja. die sind wirklich sehr entspannt und dann ist es wirklich ein konstruktives Miteinander. Ich habe in diesen Abnahmen immer das Gefühl gehabt, wir schleifen das jetzt noch fein und wir gucken, wo wir es noch besser machen können. Ich hatte nie den Eindruck, da kommt jetzt eine Redaktion, die uns die schiefen Töne da rausholen will, ja, oder die darum bitten, es ein bisschen glatt zu schmirgeln oder so. Das gibt wirklich ein großes Verständnis bei ProSieben für das Format und auch dafür, dass wir eben sehr wahrhaftig und sehr ehrlich erzählen wollen und dass diese Ehrlichkeit eben manchmal auch sehr, sehr wehtut. Das haben da echt alle verstanden und da haben wir riesiges Glück. Insofern gibt es gar nicht diese krassen Abnahmen. Und aber was auch noch in Zukunft, was man sagen muss, ist, dass wir eine Adaption einer dänischen Serie sind. Mhm. Und wir haben in der ersten Staffel, ich glaube, so 70% der Plots waren aus Dänemark und 30% war so unser Anteil. Und der dänische Anteil geht immer mehr zurück. Wir sind jetzt, glaube ich, so bei 50-50. Aber dadurch, dass es so ein paar dänische Folgen gibt, die vollkommen anders aussehen als wir, weil auch die ja nur improvisieren, ne?
Ja.
Du hast ja einen Plot. Und der kommt dann meinetwegen aus Dänemark, aber der wird einmal in Deutschland improvisiert und einmal in Dänemark improvisiert. Da kommen unterschiedliche Sachen bei raus. Aber dadurch, dass es das schon mal gibt, glaube ich, hat ein Sender auch eher die Möglichkeit loszulassen, weil er sich sagen kann, dieses Format hat schon mal in einem anderen Land funktioniert. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass das so ist, weil sozusagen eigene Ideen immer schwerer haben. Aber wenn du eine DVD mitbringst und sagst, hier, guck mal, haben die in Dänemark schon mal gemacht, dann hast du, und haben es auch erfolgreich gemacht, sind die Erfolgsaussichten größer.
Das ist richtig. Trotz alledem ist ja der Redakteur der natürliche Feind des Creative Directors und der Autoren. Wenn das bei euch in dem Fall nicht so war, wer ist denn dann euer manchmal ja auch notwendiges Korrektiv? Seid ihr das selbst füreinander?
Ja, ich glaube, das sind wir selbst. Also wir reden sehr, sehr lange und sehr, sehr ausgiebig. Dann Hat Jerks immer auch was Experimentelles, weil ja alle Schauspieler keinen Text haben, sondern eigenverantwortlich ihre Figur führen. Und dann treffen da verschiedene Visionen einer Figur aufeinander und müssen miteinander spielen. Und der Dokumentaraspekt ist echt ziemlich groß, ne? Und eigentlich stürzen wir uns alle in dieses Experiment. Du kannst vorher gar nicht so viel Schutzwelle da einbauen. Du musst es eigentlich drauf ankommen lassen.
Christian, Jerks zum zweiten. Ihr habt den Wahnsinn fortgesetzt. Die ersten beiden Folgen habe ich sehen können. Ich habe eben schon kurz angesprochen, wie augenringig du neben mir sitzt. Es ist tatsächlich, es ist sehr knirschfertig geworden,
ja,
oder?
Ja, das ist es. Ich glaube, 120 Stunden Rohmaterial.
Mein Gott.
Du musst dir 120 Stunden angucken, um dann zu entscheiden, welche Minuten, oft sind es ja nur Minuten, also eine Szene, die eine Minute 30 dauert, da haben wir teilweise 60 Minuten Material. Da musst du dir aus diesen 60 eben diese eine Minute raussuchen oder die vielen Sekunden, die dann zu einer Minute werden. Und das macht unfassbaren Spaß, weil du ja im Schnitt auch nochmal gestaltest. Du kannst im Schnitt ja alles machen. Du kannst ja jeden Satz nochmal umbauen. Du kannst in Geschichten eine vollkommen neue Bedeutung geben. Du kannst dir Blicke aussuchen, die eigentlich aus einem vollkommen anderen Kontext gerissen werden und mit dem, was ein Schauspieler gerade sagt, am Dreh gar nichts zu tun hatten. Also am Schnitt entsteht eigentlich erst die Serie mit all diesen improvisierten Zutaten. Und das dauert halt ein bisschen. Und wir haben uns am Anfang, weil es so lange schien, wir hatten mehr Schnittzeit als beim letzten Mal. Und weil es am Anfang, wir dachten, oh geil, wir haben jetzt echt ein halbes Jahr Schnittzeit, haben wir uns für die ersten Folgen sehr viel Zeit genommen. Und es rächt sich dann nach hinten halt. Ne? Also wir haben die ersten Folgen uns wirklich gemütlich hingesetzt und nochmal umgeschnitten. Und nochmal, nee, ja, vielleicht lieber so. Und die letzten zwei Folgen, die sind wirklich, dann mussten innerhalb von 2 Wochen fertig werden. Das ist aber alles Learning, ne? sagen wir bei uns in der Filmbranche.
Learning. Das kann man alles lernen. Hast du dann die Chefmütze auf alleine und nimmst es dir raus zu sagen, das entscheidet jetzt der Boss persönlich oder brauchst du da Hilfe, wenn du die Szene, wie du sagst, in 30 verschiedenen Varianten siehst?
Ja, am Schluss ist es so, da kannst du nicht mehr viel diskutieren, weil du hast eben 30 Varianten und wenn du dann dich noch mit 30 Leuten hinsetzt und jeder findet,
die sagt, das sind 30 Meinungen,
dann dauert es, glaube ich, noch 7 Jahre. Ja. Also am Schluss geht das, glaube ich, nur allein. Also ich sitze mit Marty Schenk, meinem Editor-Kollegen, wir machen das zu zweit, der sitzt in Berlin, ich sitze in Potsdam und wir sind online verbunden, ich sehe immer, was er schneidet und er sieht, was ich schneide und dann tauschen wir das aus und schneiden es nochmal gegen. Das ist sozusagen mein Korrektiv. Aber das ist dann tatsächlich keine große Diskussionsgrundlage mehr.
Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Ich habe gesagt, die ersten beiden Folgen konnte ich schon sehen vorab. Bin sehr gespannt auf die, sind es wieder weiteren 8, die noch kommen? Sind es wieder 10?
Ja, es sind wieder 10.
Wieder 10 Folgen. Ja. Und habe mich aber schon anhand dieser ersten beiden Folgen gefragt, ist eigentlich dein persönlicher Fundus der Peinlichkeiten und Fremdscham ein Fass ohne Boden?
Ja, also man muss wirklich da nochmal sagen, dass zwei der Ideen aus den ersten 2 Folgen sind wieder von den Dänen. Da gibt's, die haben sozusagen ebenfalls
die haben, sagen wir einfach, die haben einen interessanten Fäkalhumor.
Ja, und wenn das Fass mal ausdünnt, also wenn er nicht mehr so viel im Fass ist, gibt's bei den Dänen immer mal wieder was und dann. Aber ja, letztlich ist das so, dass ich glaube, dass da sehr viel geht. Also in dem Bereich fällt mir mehr ein, als in, weiß ich nicht, in den anderen Themenfeldern. Ne? Also peinliche Geschichten scheinen mir zu liegen.
Ohne irgendwas zu spoilern, würde ich gerne mal 2 Szenen gegeneinander stellen.
Ja.
Nehmen wir mal zum einen die Szene, gleich zu Beginn, du wachst irgendwo auf, wo du nicht hättest aufwachen sollen, rufst deinen Kumpel Fari an, der holt dich mit dieser peinlichen Sportkarre ab und in dieser Karre entspinnt sich ein Dialog und eine Idee von Fari, was du jetzt als nächstes zu tun hast. Das passiert dann im Auto, Szene 1. Szene 2 ist die Pool-Szene.
Die Pool-Szene.
Bei Menschen zu Hause im Garten.
Ja.
So. Wenn du die beiden Szenen gegeneinander stellst, das eine ist wirklich der fein ziselierte derbe Humor und das andere ist das plakative visuelle Desaster. Was fordert dich da mehr heraus?
Ja, ich sehe ja in beidem das Feine. Also die Pool-Szene, die hat etwas sehr Derbes und wer die Folge sieht, wird wissen, was wir. Da muss man eigentlich nur Pool sagen und dann, glaube ich, weiß jeder, was gemeint ist. Und das, was da in diesem Pool passiert, das ist rein visuell. Also du kannst den Ton runterdrehen und du weißt, was da passiert ist. In der ersten von dir beschriebenen Szene, wenn du den Ton runterdrehst, weißt du nicht, was. Ist es extrem harmlos. Das zweite ist sozusagen sehr laut und du kannst es auch kapieren, wenn du nur das Bild siehst. Aber da steckt ganz viel Feines da drin. Denn jetzt müsste man eigentlich verraten, was da passiert ist, um das zu erklären, aber. Das, was da so derbe passiert, verursacht ja in ganz vielen verschiedenen Köpfen der Anwesenden ganz viele verschiedene Gefühle. Die haben alle mit Scham und Peinlichkeit zu tun. Aber das, was da sozusagen auch zusammenbricht, Also man kann es ja so ein klein bisschen erzählen, Christian, also ich habe da so eine Liaison mit jemandem sehr jungen und diese Liaison endet jäh in einem Pool. So, bevor sie überhaupt begann, muss man sagen, ja. Ja. So, aber das heißt, bei diesem Mädchen, da bricht ja eine Welt zusammen, die hat sich ja gedacht, dass der Christian, das ist vielleicht amorös, aber und Christian schämt sich. Das heißt, das finde ich schon dann in diesem Derben wieder sehr recht fein. Also es macht mir Spaß, wenn es nur derb wäre. Also wenn wir nur das sehen, was wir da sehen, ist so schwierig, über was zu reden, was wir nicht mehr ran dürfen, aber wenn es nur derb wäre, würde es mich langweilen, ne? Aber ich glaube, dass aus dieser derben, krassen Situation eigentlich ganz viel feine Gedanken freigesetzt werden.
Letzten Endes ist das, was ihr macht, und das ist ja der eigentliche Kern des Ganzen. Ihr hebelt eigentlich sämtliche ethisch-moralischen Grenzen aus, ihr macht vor nichts halt, egal ob es Homosexualität, Behinderung, Migrationshintergründe, Minderjährigkeit, was auch immer ist. Ihr macht das alles, aber trotzdem möchte man euch nicht dafür töten. Warum nicht?
Ja, ich glaube, weil vieles auch aus Versehen passiert oder aus einer menschlich nachvollziehbaren Schwäche, die erstmal relativ harmlos anmutet. Du kannst erstmal verstehen, was da so an Grundbedürfnis da ist. Ja, es mutet erstmal, man denkt, ach, come on, das kannst du jetzt nicht ernst meinen. Das ist schon ein bisschen jerksmäßig, dumm, ist ein bisschen debil. Also auch dieser dauergeile Fari zum Beispiel. Ne? Das ist, kann man auch sagen, du beherrsch dich doch mal ein bisschen. Aber das ist ja erstmal nachvollziehbar. Vielleicht nicht für Frauen, aber es ist erstmal, versteht man so ein bisschen so die Grundhaltung. Und die führt dann aber ins Desaster. Und das schaukelt sich fast von alleine hoch. Und ich glaube, deshalb kann man es den Protagonisten letztendlich nicht so richtig übel nehmen. Liegt aber auch daran, also bei Fari, am allermeisten, dass Fari das zum Beispiel auch wahnsinnig toll spielt. Also der haut ja, anders als meine Figur, teilweise Sachen raus, die überhaupt nicht gehen. Und du verzeihst ihm, weil der aber auch einen natürlichen Charme mitbringt, der immer einen Tick stärker ist als die Arschlochmäßigkeit. Ne? Also das, glaube ich, liegt auch, ich weiß nicht, ob ein anderer Schauspieler das spielen würde, würde man vielleicht nicht so schnell sagen, das verzeihe ich dem, ja. Ich finde, Fari bringt einfach von seinem Naturell her sowas Jungenhaftes, ne?
Ja.
Dass du dem alles verzeihst.
Meine Erklärung darüber hinaus ist, ihr macht all diese Dinge, aber am Ende seid ja immer ihr die Dummen. Ihr biegt immer kurz davor ab, bevor es Witze über jemanden machen wäre.
Stimmt. Ja, die Leidtragenden sind wir. Also natürlich kann man sagen, wenn man jetzt mal an die Pool-Szene denkt, da gibt es noch jemanden, der diesen Tag vielleicht auch traumatisch in Erinnerung behalten wird.
Aber, möglicherweise.
Also außer Fari und Christian. Aber letztlich sind die beiden tatsächlich immer die das Ziel des Humors. Ne? Also Ricky Gervais ist ja im Grunde das Kernthema seines Bühnenprogramms Humanity, ne? wo er immer wieder erklärt, du kannst alles machen, du kannst jeden Witz machen, du musst nur gucken, dass das Ziel nicht jemand ist, der dann diskriminiert wird durch den Witz. Ne?
Ist das tatsächlich die Essenz letzten Endes? Je gröber die Humorkelle, desto feiner nach Möglichkeit das Skalpell?
Das kann man so sagen, ja. Das finde ich ein ganz gutes Bild. Ich glaube, das erlaubt dann auch den Spaß an dem Platten, an dem Derben, wenn du noch ein bisschen mehr geliefert kriegst. Und das kann man mit dem Skalpell schön in Scheibchen schneiden. Ja, das ist ein gutes Bild.
Jetzt haben Fari und du zwei Staffeln Jerks gedreht. Ich habe mich zwischendurch gefragt, inwiefern holen euch eigentlich eure eigenen Geister ein? Weil ihr ja oft in der Serie damit kokettiert, dass ihr ja nun mal halt prominent seid, indem ihr euch selber spielt und man euch kennt. Und es gibt da einen Nachbar, der möchte total gerne neue Freunde finden. Und dem sagst du mitten im Supermarkt relativ deutlich, was du von dieser Idee hältst. Ja. Ihr kokettiert viel damit und habt mich dann aber gleichzeitig gefragt, da ihr ja nun auch wirklich privat befreundet seid, Fari und du, wenn ihr mal zusammen unterwegs geht, wie holt euch das ein, dass Leute euch wirklich jetzt auch darauf ansprechen und dann genau das machen, was ihr in der Serie immer vermeiden wollt? Ja. Mensch, erzähl doch mal, wie ist denn das beim Dreh? Ja. Und ist der Fari wirklich so und ist der Christian wirklich so?
Ja, das passiert. Wir sind allerdings seither, ich habe wirklich jetzt das letzte Jahr, also seit die erste Staffel rauskam, eigentlich fast durchgehend an der zweiten Staffel gearbeitet. Ich war kaum mehr unter Menschen. Aber es ist eine schöne Versuchsanordnung, das müssen wir mal ausprobieren. Es könnte ja auch sein, dass Leute sagen, nee, die sprechen wir jetzt nicht an, weil die wollen ja nicht angesprochen werden, weil sie sich an diese erste Szene erinnern.
Ja, ja.
Die wollen ja keine neuen Freunde. Die machen jetzt einen Bogen. Vielleicht schützt uns das, ja.
Ich habe in letzter Zeit viel mit Serienmachern gesprochen, weil es so spannende Zeiten gerade sind für Serien und es auch so viele gute Serien gibt, verschiedener Genres. Und was immer wieder gefallen ist, ist die steigende Wichtigkeit von Writers Room, von kreativen Prozessen, die Aufwertung von Autoren, was jahrelang im deutschen Fernsehen, auch in den Serien völlig vernachlässigt worden ist, weshalb wir uns so einen Rotz angucken mussten über viele Jahre. Mhm. Handhabst du das tatsächlich auch so? Gibt's bei euch sowas wie ein Writers Room? Gibt's diesen Kreativpool von Leuten, mal abgesehen von der dänischen Vorlage, mit denen du dann arbeitest?
Ja, wir wollen es ja immer weiter von der dänischen Vorlage lösen, um auch wirklich eigenständiger zu werden, was ja auch visuell und so weiter auch schon passiert ist. Auch vollkommen anderes Setting bei uns als bei den Dänen. Und wir wollen in der Tat für die dritte Staffel, falls es eine gibt, das entscheidet ja immer erst die Quote, dann so nach der Fernsehausstrahlung. Aber wenn es eine dritte Staffel gibt, ist das Ziel, dass wir mit dem Writers Room arbeiten und mit mehreren Autoren an die dritte Staffel gehen. Es waren ja bis jetzt eigentlich immer nur Johannes Boss und in der ersten Staffel einmal Murmel Clausen noch und Jana Nanzig jetzt in der zweiten. Aber wir hatten eben die dänische Vorlage, ne? Ja, ich halte da wahnsinnig viel davon, mit vielen Autoren gemeinsam zu basteln. Und wir sind auch schon am Suchen, welche Autoren für diesen Writers Room in Frage kämen.
Ich fange jetzt in diesem Augenblick an, die Daumen zu drücken für eine dritte Staffel. Jetzt haben wir erstmal ab Donnerstag die zweite Staffel. Bitte in drei Stichworten, wirklich nur einzelne Worte, deine Highlights dieser zweiten Staffel.
Liebe,
Verrat
und Code.
Christian, herzlichen Dank. Ich freue mich auf die 8 Folgen, die mir noch fehlen. Danke dir, dich besucht haben zu dürfen.
Sehr gerne.
In deinem Hotel.
War mir eine Freude.
Zur nächsten Staffel ein Stockwerk höher.
Ja.
Grüße an Fari, wenn er vom Klo
Mach
kommt.
Mach ich. Ja,
und, du weißt, wie ich. Sag ihm aus der Erfahrung des älteren, reiferen Mannes, es wird alles besser, auch in seinem Leben.
Richtig ihm aus. Danke dir.
Danke, Christian.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Hier muss ein Irrtum vorliegen.
Sie heißen Sawyer Valentini?
Das wissen Sie doch schon.
Sie haben hier unterschrieben und somit einer 24-stündigen freiwilligen Einweisung zugestimmt.
Nein. Die Therapeutin sagte, es wäre Standard.
Sie haben unterschrieben.
Was für eine drecksblöde Situation ist das denn bitte? Da geht man schon, weil man merkt, dass man Hilfe braucht, zu einer Psychiaterin und vertraut sich der an. Und die gibt einem in dieser Klinik so ein hinterhältiges Formular zum Unterschreiben, mit dem man sich ruckzuck selbst eingeliefert hat, ohne es zu merken. Mindestens für die kommenden 24 Stunden. So passiert es der gerade angesprochenen Sawyer Valentini, gespielt von Claire Foy in diesem Film. Foy kennt ihr vor allem bisher vermutlich als junge Queen Elizabeth aus der Serie The Crown und den Regisseur des Films, Steven Soderbergh, den kennt ihr von Ocean's 11, 12 und 13, von Magic Mike oder von seinem vorherigen fantastischen Film Logan Lucky. Jetzt hat Steven Soderbergh was ganz Neues gewagt. Er hat seinen Psychothriller Unsane über diese junge Frau, die sich versehentlich selbst eingeliefert hat, ausschließlich mit iPhones gedreht. Das ist jetzt übrigens an dieser Stelle keine Schleichwerbung, das ist einfach nur eine technische Beschreibung. Es waren halt iPhone-Kameras. Keine Filmkamera am Start. Soderbergh hat auch alles mit den diversen Handys selbst gedreht, hatte also keine Kameraleute und hat auch hinterher selbst geschnitten, wollte er einfach mal ausprobieren. So, alles in eins und mit möglichst geringem Aufwand. Dadurch sind Bilder entstanden, die sehr an Found Footage erinnern. Das passt im Prinzip schon sehr gut zum Genre und zum Setting des Films. Die Story an sich ist nämlich schon meist packend. Die junge Frau hatte ursprünglich Hilfe gesucht, weil sie sich nach einem heftigen Fall von Stalking auch in ihrer neuen Umgebung, also nachdem sie extra umgezogen war, irgendwie wieder verfolgt gefühlt hatte. Und diese versehentliche, zwangsweise 24-Stunden-Einweisung ist natürlich keine kurze Episode in diesem Film, sondern es ist der Auftakt für den nächsten persönlichen Psycho-Horror der jungen Frau in dieser Klinik, in der man nicht für 24 Stunden und ehrlich gesagt auch nicht mal für eine Stunde festgehalten werden möchte. Im Prinzip wirklich ganz gut gemacht, mir an einigen Stellen dann leider zu inkonsequent, hätte ich mir gewünscht, dass er es noch ein bisschen mehr auf die Spitze treibt. Und, das muss man schon sagen, so in kompletter Spielfilmlänge auf einer großen Leinwand nervt dann irgendwann diese Handycam-Optik schon. ein bisschen. Andererseits, ne, dafür, dass das alles eben halt auch nur mit Handykameras gedreht wurde, ist es schon wieder erstaunlich, was man da mit einem passablen Drehbuch, guten Schauspielern und als guter Regisseur so draus machen kann. Also probiert Unsane ruhig mal aus, erwartet da jetzt aber bitte auch keine Sensation. Es ist ein Experiment. Ich habe mir auf jeden Fall den Allerwertesten abgefreut, als es hieß, willst du ein Interview mit Claire Foy machen? Klar wollte ich. Allerdings hieß es dann, geht nur per Telefon. Sie ist zwar gerade in Berlin, dreht aber, hat deswegen leider keine Zeit für ein Treffen, aber ihr könnt telefonieren. Das ist jetzt nicht meine Lieblingssituation für ein Interview. Es fehlt der Augenkontakt beim Reden und Telefonqualität finde ich im Radio meist wirklich echt unzumutbar. Trotzdem dachte ich, Claire Foy, also die Claire Foy, besser an der Strippe als gar nicht. Dachte ich. So. Was dann aber bei der Aufzeichnung des Telefonats passiert ist, das hört ihr gleich in eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Is it true? Did it happen? Do we have Claire Foy on the phone?
Yes.
Okay, thank God and the international wire companies. Claire, you had the premiere of Unsane at this year's Berlinale about a month ago. How was it to present this kind of quite an experimental movie at such a huge film fest?
Well, I mean, I was in the dark to whether it was actually going to happen or not, because when Stephen asked me to do it, he said, this is never going to be on a cinema screen. And then about 6 months ago, he was like, yeah, so actually, it's going to be on cinema screen.
So, ich unterbreche nur ungern, aber ihr merkt, was ich meine. Sie war nicht nur am Telefon, es war auch noch ein Handysignal, kein Festnetz. Ein britisches Handy, das irgendwo von gefühlt 8 Satelliten dreimal um die Erde geschickt wurde, bis es dann bei mir im Studio rauskam. Sie saß gerade im Auto, das auch noch, wurde zu irgendeinem Set gefahren und die Tonqualität wurde schlechter und schlechter. Also habe ich mir am Ende aus diesem ganzen Gespräch mal 2 halbwegs akustisch verständliche Aspekte rausgesucht und habe, was ich sonst absichtlicher nicht mache, der lieben Kollegin Anna Wollner die deutschen Voice-Overs dazu geschickt, damit ihr überhaupt verstehen könnt, was mir die Frau erzählt hat. Also, Claire Foy auf meine Frage, was für einen Unterschied es für sie als Schauspielerin gemacht hat, vom Regisseur mit Handykameras gefilmt zu werden.
Ich liebe es einfach, vor einer Kamera zu stehen, egal wie groß die jetzt ist. Das ist fast schon eine Art magische Beziehung geworden, diese Verbindung zum Publikum durch die Linse. Daher haben eigentlich alle Kameras dieselbe Bedeutung für mich. Was ich bei Unsane so mochte, war, dass Steven diese Handycams hier so beiläufig einsetzen konnte, quasi immer und überall, ganz spontan. Die Freiheit auch für uns Schauspieler war praktisch unbegrenzt. Wir konnten spontan alles machen, was wir wollten. Ganz nah dran, aus schnell wechselnden Winkeln. Das geht mit konventionellen Kameras einfach nicht.
Sehr nachvollziehbar. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Flexibilität ist, die durchaus mal Spaß macht am Set. Wir haben dann unter anderem auch noch drüber gesprochen, ob sie mit ihrem zurzeit ständig steigenden Ruhm auch schon mal irgendwelche strangen Erfahrungen mit Fans gemacht hat. Vielleicht so Richtung Stalking hat sie zum Glück nicht. Was ich sie aber auf jeden Fall noch fragen musste, war diese Sache mit The Crown von neulich. Einige werden das mitbekommen haben, als rauskam, dass in Zeiten von ständig diskutierter Gender Equality auch sie die ersten 2 Staffeln unter ungleicher Bezahlung gearbeitet hat. Ihr Kollege Matt Smith hatte für seine Rolle als Prinz Philip ein deutlich höheres Honorar gekriegt als sie. Meine Frage an Sie, wie ironisch muss sich das anfühlen in Zeiten von Hashtag Time's Up, wenn die Queen weniger Kohle kriegt als der Prinz?
I don't think it's particularly ironic. I think you have to realize that we are...
Ich weiß nicht, ob ich es ironisch nennen würde. Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der es überhaupt gerade mal erst seit kurzem akzeptiert wird, überhaupt den Mund bei sowas aufzumachen. Das ist der Verdienst derer, die den Mut hatten, Dinge öffentlich auszusprechen, die unbequem sind. Das haben wir lange, lange Zeit einfach nicht getan. Damit ist alles, was jetzt so ans Tageslicht kommt, aber nicht automatisch neu. Es ist nur lange Zeit gedeckelt worden. Und dass solche Dinge jetzt öffentlich angeprangert werden, ist alleine schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Für Frauen und auch für andere benachteiligte Minderheiten in dieser und in anderen Branchen. Diese Diskussion jetzt öffentlich zu haben, ist einfach so außergewöhnlich.
So I just think the fact that people are able to have a conversation is extraordinary.
Ja, recht hat sie. Und hoffentlich sorgt auch dieser Fall wieder für etwas mehr Gerechtigkeit in der Zukunft. Ich hätte euch gerne ein komplettes Interview mit Claire Foy geschenkt, ist in der miesen Qualität, aber glaubt es mir, wirklich nicht zumutbar. Stattdessen kriegt ihr gleich nochmal Anna Wollner zum Film Unsane. Die hat nämlich den Regisseur Steven Soderbergh getroffen, das hört ihr gleich, aber wir sagen Claire Foy wenigstens noch anständig zusammen Tschüss.
Unsane is out in the theaters this Thursday, the day after tomorrow. Go and see Claire Foy in a pure nightmare shot by Steve Soderbergh and his scary iPhone cams. Thanks a lot, Claire. Pleasure to have you.
Thank you.
Quick last word. When are we going to see you back as Queen Elizabeth?
Never again, that's it.
Okay. Then thanks for this and enjoy your time in Berlin.
Oh, thank you. I love it.
Bye.
Thanks, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, die Herrschaften. Versprochen ist versprochen und wird natürlich nicht gebrochen. Anna Wollner trifft Steven Soderbergh, und zwar genau genommen gerade neulich, als er Unsane hier auf der Berlinale vorgestellt hat und, wie wir gleich merken werden, die im Raum anwesenden Journalisten offenbar ziemlich freundlich begrüßt hat.
How's it going? How are you?
Ein Interview mit Steven Soderbergh ist eigentlich kein Interview, sondern vielmehr eine Audienz. Auf die Minute pünktlich kommt er rein, stellt das Glas Wasser und legt die Sonnenbrille auf den Tisch und bewundert die vielen Mikrofone vor sich. Ganze 45 Minuten nimmt er sich Zeit für das Gespräch. Für Hollywood-Verhältnisse ist das absoluter Luxus.
See, this is the problem, is you used to be able to, if a story ran that you didn't like, you could say, I never said that. Now you don't have that luxury. You have to be very careful.
Er müsse vorsichtig sein, was er sagt. Jedes aufgenommene Wort könne hinterher gegen ihn verwendet werden, scherzt er. Das letzte Mal, als er sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, hat er in Interviews seinen Rücktritt vom Filmemachen verkündet und schnell bereut.
That was a reaction to.
Es war eher eine Reaktion auf die Umstände. Das hatte sich über mehrere Jahre angestaut und damals richtig angefühlt. Mir war die Sache ernst. Ich hatte keine Projekte, nichts, worauf ich mich gefreut habe. Ich wollte mich eigentlich voll und ganz auf die Malerei konzentrieren. Aber dann kam die Fernsehserie The Nick. Bei den Dreharbeiten habe ich gemerkt, dass ich einfach sauer auf das Filmbusiness war. Ich war nicht frustriert von meinem Job als Regisseur, sondern vom System. Und dann kam noch hinzu, dass die Welt wohl nicht auf meine Bilder als Maler gewartet hat.
At the end of the day, I don't think anybody's sitting around waiting for my paintings.
Okay, malen stellt er erstmal hinten an. Filme machen ist dann doch wichtiger. Und bei Unsane ist er nicht nur Regisseur, sondern auch sein eigener Kameramann und sein eigener Cutter. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre sein Name gar nicht in den Credits aufgetaucht.
I spent a few moments trying to convince the Directors Guild.
Ich habe sogar kurz versucht, die Directors Guild davon zu überzeugen, unter einem anderen Namen arbeiten zu dürfen. Ich wollte mich von mir selbst lösen. Aber ich durfte leider nicht, denn ich hätte damit einen Präzedenzfall geschaffen. Dabei hätte ich es besser gefunden, denn mein Name auf einem Film weckt automatisch Erwartungen beim Publikum. Die Leute vertrauen mir. Selbst wenn der Film den Leuten nicht gefällt, treffen wir uns immer irgendwo in der Mitte, denn die Leute nehmen jeden filmischen Versuch von mir ernst.
Wie schon bei Side Effects, seinem vorletzten Film, arbeitet er sich mit Unsane am amerikanischen Gesundheitssystem ab. Auch wenn die Kritik am System hier etwas subtiler rüberkommt. Es gibt einen Stalker, Versicherungsschwindel und einen investigativen Journalisten, der versucht, die Missstände am System aufzudecken. Alles verklausuliert mit einem bitterbösen Humor und vielen Wendungen. Da liegt die Frage, wie krank Amerika eigentlich sei, auf der Hand.
Das ist eine Fangfrage, denn wenn ich darauf eingehe, gebe ich zu, dass Amerika krank ist. Ich sehe unsere momentane Situation als unglaubliche Chance. Die USA sind sehr verwundt und angreifbar. Ich versuche aber, mich davon nicht beeinflussen zu lassen, von dieser fünfminütigen Aufmerksamkeitsspanne und dem sich immer schneller verändernden Nachrichtenkreislauf, in dem wir uns befinden. Es tut gut zu wissen, wo diese Ideen herkommen und wer sie unterstützt.
Soderbergh liebt das Spiel mit den Erwartungshaltungen, wie bei Logan Lucky zum Beispiel, der Gaunerkomödie mit Adam Driver, Channing Tatum und Daniel Craig aus dem letzten Jahr. Ein Film, mit dem keiner gerechnet hat und der deswegen so perfekt war. Ein ständiges Spiel mit dem Zuschauer, das ihn auch bei Unsane motiviert hat.
Mit der Bequemlichkeit, das Publikum zu manipulieren, muss man vorsichtig sein. Jeder Film ist eine Art Versuchung. Ich habe schon beim Machen des Films eine genaue Vorstellung im Kopf. Wo will ich hin? Was will ich dem Zuschauer zumuten? Was eben nicht? Es gibt Phasen, in denen ich mich extrovertiert fühle, lauter und gesprächiger als sonst bin. Aber eben nicht immer. Deswegen gibt es ja oft den Vorwurf, Regisseure würden immer wieder den gleichen Film machen.
Ein Vorwurf, den man ihm wirklich nicht machen kann. Deswegen können wir Unsane auch als das abtun, was es am Ende war. Ein netter Versuch, eine Fingerübung, die auf vielen Ebenen gescheitert ist, aber eben auch nicht auf allen. Und freuen uns einfach auf seinen nächsten Film, ein bisher noch namenloses Projekt über die Panama Papers.
So sagt's die Anna und ist am Ende mit Unsane noch ein bisschen ruppiger als ich. Das war's mit Eine Stunde Film für heute. Ich wünsche euch eine tolle Woche bis nächsten Dienstag, dann mit unserem Gast Christian Petzold zu seinem Berlinale-Film Transit und Dennis Gansel und Henning Baum zu der super tollen Realverfilmung von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ich sag tschüss zusammen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.